Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
Immer diese Probleme mit den Trainern, ne?
Hier ist die SWR 3 Morning Show. Schönen guten Morgen.
Ja, wer macht's denn jetzt beim BVB? Lotta Matthäus, der hat jetzt sogar Yogi Löw vorgeschlagen. Und Lotta und Yogi, die waren höchst exklusiv gestern Abend bei Comedy Man Andreas Müller in Ingelheim auf der Bühne. Der ist ja wieder auf Tour. Wann, wo und Tickets auf swr3.de.
Ja, Löw. Allmächtig ist Lotta Matthäus. Oh Gott. Nein, fast. Du, Yogi, pass auf. Ich hab dich ins Spiel gebracht beim BVB. Aber ich darf doch gar keinen Mannschaftsbus mehr fahren. Nein, als Trainer, weil der Nuri ist doch jetzt weg. Ja, man Shahin kommen und wieder gehen. Aber Lothar, ich genieße gerade meine Ruhe, weißt
du? Echt, bist du wieder beim DFB oder was?
Nein, ich habe gerade eben noch auf meiner Ex-Trainer-Couch auf dem Chaiselong gelegen und in Beauty-Magazinen geblättert.
Ja, und da könntest du doch in Dortmund auch mal richtig Gas geben, Jogi.
Aber ich bin 64, mein Trainerjob ist wie meine Frisur.
Aus einer anderen Zeit?
Genau. Was soll ich denn denen im Ruhrpott noch an Fehlern beibringen? Die können doch schon alles.
Jogi, der Job, der birgt aber auch so seine Risiken mit sich.
Echt? Freilich. Du meinst, als BVB-Trainer kann man sich so richtig blamieren, ins Fettnäpfle tappen, sich zum Affen machen und zur Zielscheibe des Schmutz werden?
Ganz genau.
Gut, dann ruf an und frag, ob er es wirklich macht.
Den BVB?
Nein, den Klinsmann.
Wir schauen heute Morgen nochmal nach L.A., da gibt es einen neuen Brand und da bekommt man natürlich nach den Bildern der vergangenen Wochen auch erstmal einen Schreck. Der neue Brand, der ist rund 70 Kilometer nördlich von L.A. ausgebrochen. Laut Feuerwehr hat dieses Huge-Feuer eine Größe von rund 38 Quadratkilometern. Nils Dams ist unser USA-Korrespondent in Kalifornien. Wie schlimm ist denn jetzt dieser neue Brand?
Das sah schon ziemlich dramatisch aus heute Vormittag unserer Zeit, also Mittwochabend deutscher Zeit. Das waren Bilder wie vor zwei Wochen, so riesige, teilweise dunkle Rauchwolken, zuckende Flammen, immer wieder durch Wind angefacht, dazwischen diverse Hubschrauber und Flugzeuge, die ständig Wasser und dieses rote Löschpulver abwerfen. Und es hat sich vor allem extrem schnell ausgebreitet. Über 30.000 Menschen mussten auch ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Dabei waren doch alle gerade erst so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Aber es ist tatsächlich und zum Glück bisher nicht so schlimm wie vor gut zwei Wochen. Das ist tatsächlich bisher ein Waldbrand. Es soll noch kein Haus verbrannt sein. Die Winde sind auch nicht so stark wie bei den Feuern in Los Angeles. Das ist gut, weil mehrere Hubschrauber und Flugzeuge sofort am Start waren. Wenn der Wind zu stark ist, dann geht das nicht, weil das Löschwasser zum Beispiel einfach wegweht. Und es waren sofort auch viele Feuerwehrleute vor Ort. Rund 4.000 sind jetzt beim Hughes-Feuer im Einsatz, auch weil noch viele wegen der anderen Brände eben in der Gegend sind. Hier fängt jetzt langsam die Nacht an. Morgen früh soll der Wind wieder stärker werden. Das wäre natürlich nicht so gut. Man ist hier noch nicht out of the woods, wie man hier sagt. Es ist noch nicht vorbei, aber die Chancen sind gut, dass die Feuerwehr gut vorankommt. Und irgendwie will man sich durchschlagen bis zum Wochenende, denn dann soll der erste wirklich messbare Regen seit über 8 Monaten kommen.
Nicht schon wieder, war wahrscheinlich eine der ersten Reaktionen bei einigen, als die Eilmeldung aufgeploppt ist gestern, Messerangriff in Aschaffenburg. Ja, ein Mann, das habt ihr mitbekommen, hatte ja eine Kindergartengruppe in einem Park in der Stadt attackiert. Kurze Zeit später war klar, ein Junge, 2 Jahre alt und ein Mann, der dazwischen gehen wollte, sind tot, 3 weitere Menschen verletzt. Noch ist vieles unklar. Heute Vormittag will die Polizei weitere Infos rausgeben und der mutmaßliche Täter, ein 28 Jahre alter Mann aus Afghanistan, der soll vor den Haftrichter kommen. Fassen wir vielleicht noch mal kurz zusammen, was wir alles inzwischen wissen und was eben nicht. SWR3-Reporter Ernst Weber, was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?
Der Mann kam 2022 nach Deutschland. Er war den Behörden bekannt und ist laut Bayerns Innenminister Herrmann schon mehrmals wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Daher soll er sich auch in psychiatrischer Behandlung befunden haben. Im Dezember teilte der Mann den Behörden mit, dass er freiwillig nach Afghanistan ausreisen wolle. Dazu kam es am Ende aber nicht.
Was da schiefgelaufen ist, das müssen die Behörden jetzt mit Hochdruck aufklären, so der Bundeskanzler am Abend. Wissen wir denn schon mehr über ein mögliches Motiv?
Das genaue Motiv des Mannes ist unklar. Fest steht, die Polizei hat nach der Tat in Aschaffenburg das Zimmer des Mannes in seiner Asylbewerberunterkunft durchsucht. Dabei haben die Ermittler laut Innenministerium Psychopharmaka gefunden, aber keine Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund der Gewalttat. Die Ermittlungen gehen natürlich weiter. Bisher sieht es allerdings so aus, dass der mutmaßliche Täter psychisch krank war.
Wir gehen mal ganz kurz durch das Olivenölregal. Hier ist die SWR 3 Morning Show. Denn der Januar ist meistens so die Zeit, wo die Vorräte echt knapp werden in Sachen Oliven. Man nimmt ja viel mit im Sommer, ja, ne? Bei euch auch. Ihr habt auch deine Eltern, Gepäck.
5 Liter haben sie mal aus der Türkei mitbringen können.
Ja, es ist
im Kanister.
Klar. Du bist da unterwegs und sagst auf jeden Fall, Olivenöl muss ich mitnehmen. Und dann ist es eben jetzt die Zeit, wo du dir denkst, gut, reden wir mal über die Alternativen. SWR3-Reporterin Margarita Holzreiter hat sich die Ergebnisse bei der Stiftung Warentest mal angeguckt. Denn die haben das Olivenöl jetzt wieder getestet. Und das Beste ist diesmal auch gleichzeitig das Teuerste.
Aber es gibt auch ein paar Alternativen vom Discounter. Deshalb gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch und machen mal diesen Ölstandcheck.
Testsieger mit der Note 2,1 ist in diesem Jahr ein Öl der Rewe Eigenmarke Beste Wahl. Das ist mit rund 16 Euro pro Liter aber auch ziemlich teuer. Platz 2 und 3 belegt Aldi mit 2 günstigeren Olivenölen. Beide kosten unter 10 Euro. Jetzt zu den 3 großen Verlierern im Test, die Öle von DM Bio, Fiore und La Española. Sie wurden insgesamt als mangelhaft bewertet. Die Tester beschreiben einen ranzigen, modrigen oder stichig-schlammigen Geschmack.
Wow. Sind wir ehrlich, wer mag's nicht, das Salatdressing mit dem stichig-schlammigen Geschmack? Jetzt ist Olivenöl in den letzten Jahren ja auch insgesamt ganz schön teuer geworden. Bleibt das so?
Da habe ich gute Nachrichten, denn davon muss man in diesem Jahr zum Glück nicht ausgehen. Schon im November haben mehrere Lebensmittelhändler ihre Olivenölpreise gesenkt. Und das um bis zu 3 Euro pro Flasche. Und auch die Olivenöle, die in der Bewertung der Stiftung Warentest gut abgeschnitten haben, waren im Mittel deutlich günstiger als im letzten Test. In der nächsten Zeit könnten die Preise auch noch weiter nach unten gehen. Das liegt vor allem daran, dass Landwirte in der Saison 2024-2025 wieder mehr Ertrag haben als in den beiden Jahren davor.
Kann ich bestätigen, auch aus Lafkirchen.
Ich wollte gerade sagen, die Olivenölexpertin hier schlechthin mit ihren Olivenhain in Griechenland.
Nein, aber meine Eltern fragen dann immer so im Sommer, okay, wie sieht's aus mit der aktuellen Olivenölernte? Und da waren sie zufrieden. Insofern ist es ein gutes Zeichen, dass die Preise dann sinken. Heute Nachmittag kommen die Nominierungen für die Oscars und was schon da ist, sind die Nominierungen für die Goldene Himbeere. Unter anderem drin Lady Gaga, Joaquin Phoenix.
Ja, für Joker Teil 2 und Lady Gaga, die soll übrigens gar nicht amused sein. Ist natürlich auch bitter, ne? Du hängst dich irgendwo so richtig rein und am Ende erntest du nur Spott.
Wer das kennt, ist Filmemacher Uwe Boll. Er ist der einzige Deutsche, der jemals die Goldene Himbeere bekommen hat. Gleich zweimal. Die Jury hat ihn unter anderem für das schlechteste bisherige Lebenswerk ausgezeichnet. Puh, Uwe, wie geht man damit um?
Ja, am besten mit Humor. Ich habe denen ja damals auch ein kleines Video geschickt. Ich habe gerade da in Afrika gedreht und habe dann so getan, als ob ich mich da im tiefsten Busch verstecke, vor Scham. Aber ich habe es auch nie gekriegt übrigens. Also ich habe sie gewonnen und wollte die dann auch haben. Ich habe dann gesagt, schickt mir bitte diese Goldene Himbeere zu. Haben sie aber nicht gemacht. Die kriegt man tatsächlich nur, wenn man persönlich hingeht.
Also du bist persönlich dann nicht hingegangen. Wieso das?
Also ich habe in Afrika den Film Darfur gedreht, von daher konnte ich nicht. Ne? Also ich zahle ja nicht da 5.000 Euro, um da hinzufliegen, mit der Goldenen Himbeere abzuholen. Da wäre ich nur hingegangen, wenn ich durch Zufall auch in Los Angeles gewesen wäre. Mhm. Ja, also wir sind ja immerhin in der Entertainment-Industrie. Meines Erachtens nehmen es viele Leute zu ernst. Ich habe ja auch viele schlechte Kritiken in meinem Leben erhalten. Und was soll man machen? Ne? Also ich muss damit leben, wie die Leute meine Filme sehen und kann mich dann trösten, dass viele Zuschauer sehen meine Filme anders. Also von daher muss man versuchen, einfach drüber wegzukommen.
Gesunde Einstellung, du bist also drüber weggekommen. Ich meine, das war ja 2009 oder wie schaust du da heute drauf?
Das ändert sich natürlich auch über die Jahre. Man wird da irgendwie relaxter. Ne, wenn man so seine ersten Filme macht und ist so 25, 28 Jahre alt oder so und denkt sich dann, ja mein Gott, das kann ja nicht wahr sein, wie werde ich hier fertig gemacht? Und das ist dann irgendwann, merkt man auch, ja gut, man muss alles auch positiv versuchen, für sich emotional zu verarbeiten. Ne, und das kann man hinterher besser.
Wie schön, Uwe Boll, Hater nennen ihn den schlechtesten Regisseur der Welt. Aber wir lieben ihn für diese Einstellung. Man muss versuchen, alles auch positiv zu verarbeiten. Sehr schön, hier in SWR 3. So, wir krümeln noch mal kurz die Pistazien rein in die Dubai-Schokolade für alle, die so ein bisschen den Überblick verloren haben bei den Nachrichten heute Morgen. Also, die Dubai-Schokolade, die wird zum Wiener Schnitzel 2.0. So kommt es ein bisschen vor, der Streit, der da vor Gericht abgeht. Erstmal kein Ende in Sicht, ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen. Beteiligt im Streit sind ein Importeur, 2 Discounter und bislang 2 Gerichte. Simone Sano aus unserem SWR3 Morning Show Team. Jetzt sag noch mal kurz, was ist da los?
Also, der Schoki-Importeur, der hat die Discounter Aldi und Lidl verklagt, weil sie Schokolade eben als Dubai-Schokolade verkauft haben. Mhm. Er sagt, Moment mal, das geht aber nur, wenn die Schoki wirklich aus Dubai kommt. Beziehungsweise es muss einen geografischen Bezug geben.
So.
Die von Aldi kommt aber aus der Türkei, stand auch hinten drauf auf der Verpackung. Das Landgericht Köln hat dann gesagt, ja, der Importeur hat recht. Also musste Aldi die Schoki aus den Regalen nehmen. Jetzt kommt aber das andere Gericht, nämlich das Landgericht Frankfurt. Und das sieht es anders. Dieses Dubai sei inzwischen ein Gattungsbegriff und Kunden würden deshalb auch nicht mehr automatisch davon ausgehen, dass das Produkt auch wirklich aus Dubai kommt.
So.
Und deshalb darf Lidl jetzt weiterverkaufen.
Das findet Aldi natürlich nicht lustig.
Überhaupt nicht, kann man auch verstehen. Also, jetzt geht's in die nächste Runde, heißt höhere Instanz.
Deshalb jetzt auch dieses Schnitzel 2.0, da gibt es ja so eine ähnliche Geschichte.
Ja, eigentlich gibt es das immer wieder, ne? Wenn eine Region oder eine Stadt im Produktnamen vorkommt, Schwarzwälder Schinken zum Beispiel oder eben das Wiener Schnitzel. Der Schinken muss nicht im Schwarzwald geschnitten worden sein, um sich so nennen zu dürfen, hat auch ein Gericht, nämlich der BGH, entschieden. Und beim Schnitzel geht es jetzt auch nach gerichtlicher Instanz um die Rezeptur und nicht um die Produktherkunft.
So, da ist es also schon geklärt. Jetzt versuchen wir das also noch für die Dubai-Schoki zu klären. Also ich habe Zimmer 2 jetzt sauber gemacht und die Fenster geöffnet.
Dann sag ich mal, pss, 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 rein mit dem Kätzchen.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Leopard.
Leopard 2, also ein Panzer?
Nein, eine Raubkatze.
Ah, und was hat er dann?
Er riecht komisch.
Haben Sie schon mal probiert, ihn mit Fleischknipp einzureiben?
Nein.
Ich mach das ab und zu. Das riecht vielleicht komisch, aber willst du mal?
Es hilft nicht.
Ja, du getischerter Müffelkatz, mach mal laut. Mach mal leise. Riecht wirklich eigenartig.
Leoparden sind faszinierende Tiere. Sie sind extrem anpassungsfähig und kommen in vielen verschiedenen Lebensräumen vor. In Regenwäldern, Savannen, aber auch in Wüsten und Gebirgen.
Aha.
Das Fell des Leoparden sorgt mit seinen charakteristischen Rosetten für eine ausgezeichnete Tarnung.
Er hat Tarnung gesagt. Ich glaube ja, dass die etwas korpulentere Leoparde in einem Paralleluniversum Leggings mit Zellulite-Muster tragen.
Ah ja, okay. Können Sie mir jetzt endlich mal sagen, warum ein Leopard so eigenartig riecht?
Lassen Sie mich mal schnuppern.
Was steht denn da auf der Bix, die er dabei hat? Fresh Ocean Deodorant.
Aber klar, Deodose. Das hier ist ein Deopard. Deshalb riecht er so eigenartig.
Ah ja.
Ein Deopard? Ja, halt ich's aus. Dann können Sie jetzt aber auch einmal die Nase rümpfen.
Warum? So streng riecht er doch gar nicht.
Nicht wegen dem Tier, wegen unserer Rechnung.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Verkleidet zur Bundestagswahl. Ist ja genau in einem Monat, wenn wir auf den Kalender gucken, heute 23. Januar.
Mhm.
Hier ist die Morningshow. Ja, das könnte passieren. Die Wahl ist ja, fällt genau in diese närrische Zeit hinein. Und eine Woche danach geht es ja richtig ab in St. Karneval, Fasching, Fasnet.
Ja, auch am Wahlsonntag selbst. Da gibt es zum Beispiel in Mainz um 15.11 Uhr einen kostenlosen Open-Air-Fastnachtssitzung.
Klar kommt da die Frage auf, geht man vor oder nach der Party ins Wahllokal? Und was ist eigentlich generell an diesen Tagen, in diesen närrischen Tagen erlaubt? Wir fragen direkt nach Landeswahlleiter von Rheinland-Pfalz, Marcel Hürter. Dürfen wir denn kostümiert ins Wahllokal?
Grundsätzlich kann man natürlich auch kostümiert ins Wahllokal kommen. Der Wahlvorsteher muss allerdings sicherstellen, dass das Wahlgeschäft ordnungsgemäß und ungestört ablaufen kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht andere stört, keine Parteiabzeichen trägt, also Wähler beeinflusst und vor allem, dass man auch identifiziert werden kann. Das heißt, wenn man eine Maske tragen sollte, wäre es doch ganz nett, wenn man die im Wahllokal für die Identifikation kurz abnehmen könnte.
Promille und Kamelle, das ist ja auch so ein Thema. Gibt es eine Grenze, wo Sie sagen, hey, der Mensch, der hat da zu viel gebechert, das geht nicht?
Es gibt in der Tat keinen Promilletest. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Säckchen getrunken hätte oder ein Bier, dann kann er natürlich ganz normal wählen. Er darf nur die Ordnung im Wahllokal nicht stören. Eine echte Grenze gibt es nicht, sondern der Wahlvorsteher entscheidet dann im Einzelfall, wie die Situation ist. Und solange man niemanden stört und sein Wahlrecht ausüben kann, ist auch eine leichte Fahne kein Problem.
Ich glaube, das Komplizierte wird wahrscheinlich für die Kostümierten selber, weil die sich vielleicht so ein bisschen komisch fühlen. Weißt du, so gehst du hin. Wir hatten es jetzt zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag. Mhm. Es laufen ja schon länger diese ganzen Sitzungen und alle Eltern normal angezogen dahin gekommen und dann kam ein Papa komplett in Montur als Hexe verkleidet. Und er so, hat sich halt die ganze Zeit entschuldigt. Das war total süß, weil er so, ja sorry, ich komme gerade von der Sitzung und so. Und du hast die Blicke genau gemerkt von allen Eltern, alle so von oben nach unten angeguckt.
Aber werden wir auch sehen. Also wie gesagt, in einem Monat dann.
Mit Sicherheit. Die Oscar-Nominierungen gibt es heute Mittag, aber die Anti-Oscars, die sind schon raus. Ich glaube, auf der Liste in diesem Jahr unter anderem auch Lady Gaga drauf. Mhm. Wir haben heute Morgen schon gesprochen mit dem schlechtesten Regisseur der Welt. So wird Uwe Boll ja von einigen fiesen Menschen genannt.
Er ist nämlich der einzige Deutsche, der jemals eine goldene Himbeere gewonnen hat. Also wie gesagt, diesen Anti-Oscar für besonders schlechte Leistungen.
Aber Uwe nimmt es mit Humor.
Wenn man so sieht, wer war alles mal für goldene Himbeeren nominiert, das ist ja schon eine riesen Star-Riege. Ich glaube, Steven Spielberg war sogar einmal nominiert. Also von daher muss man das auch als Ehre sehen, überhaupt da nominiert zu werden. Ja? Man hätte natürlich lieber den Oscar als die goldene Himbeere, aber das passiert eben ganz selten mal. Und von daher muss man dann damit einfach leben und versuchen, es mit Humor zu nehmen.
Annette hat es ja gerade gesagt, Lady Gaga ist unter anderem dieses Jahr nominiert und Joaquin Phoenix für ihren gemeinsamen Film Joker 2. Was gibst du denen mit auf den Weg?
Ob dem braucht man gar nichts auf den Weg zu geben. Ich glaube, die sind erfolgreich genug. Also von daher müssen sie sich jetzt nicht ins Hemd machen. Und ich denke aber, ehrlich gesagt, bei dem Film haben sie es verdient, den Preis zu gewinnen. Was? Der war auch für mich eine herbe Enttäuschung. Joker Teil 1 war für mich mit die beste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Und der zweite Teil hat alles vermasselt.
Oh. Sagt Uwe Boll, der ja auch gerne als der schlechteste deutsche Regisseur genannt wird, nachdem er diese goldene Himbeere-Nominierung bekommen
Zumindest ist er ausgezeichnet, ne?
Aber bestätigt. Das Schöne ist, er nimmt es mit Humor, das macht es so sympathisch.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR